Ja, der Begriff Wohnraum oder besser gesagt Wohnung ist ja ein juristischer Begriff, der ist im Baugesetzbuch und in der Bauordnung sehr klar definiert. Da gibt es halt Größenangaben, da gibt es Barrierefreiheit und wie groß so ein Fenster sein muss, damit da genügend Belichtung ist und so weiter. Also dieser Begriff ist ziemlich klar. Was nicht so klar ist, ist, was ein gutes Zuhause ist. Die Größe zum Beispiel, ne, von einer Wohnung sagt wirklich null, also wirklich null aus darüber, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Wir wissen alle, du kannst gar nicht, es ist gar nicht möglich, für 7,50 Euro Wohnraum herzustellen. Das geht natürlich nur, wenn der Staat einfach die Differenz zahlt. Und das ist für mich gesehen langfristig keine Lösung.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit Architekt Van Bule Menzel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallihallo.
Zu Beginn vielleicht ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin Architekt und ich entwerfe Kleinstwohnungen.
Darüber wollen wir heute reden und über deine Vision vom Wohnen. Es geht los wie immer mit einer Folge kurze Frage, kurze Antwort. Es geht los, da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten.
Okay.
Günstig zu bauen ist...
Möglich, aber nur, wenn man klein baut.
Baulücken sind?
Die vielleicht letzte Chance, um die Wohnkrise zu umschiffen.
Dieses Instrument kann ich spielen.
Schlagzeug.
Dieses Instrument würde ich gerne spielen können.
Klavier.
Räume zu schaffen ist?
Eine Gabe.
Der kleinste Raum, den ich je gesehen habe, war...
Das Pickup-Haus, das ist nur 2,5 Quadratmeter groß. Ich habe es entworfen.
Dieser Ort ist zu eng für mich.
So Einfamilienhäuser.
Dieser Ort ist zu groß für mich.
Einfamilienhäuser. Also Doppelhaushälften vielleicht.
Bezahlbar zu bauen ist?
Eigentlich nicht mehr möglich.
Bezahlbar zu wohnen ist?
Möglich, wenn man ein anderes Mindset zum Thema Wohnglück entwickelt.
Vonovia ist?
Ein sehr großer Player, der sich einfach nur an die Spielregeln hält. Und diese Spielregel lautet Kapitalismus.
Zu Unrecht wird Vonovia vorgeworfen, dass
sie Gewinn machen. Aber jedes betriebswirtschaftliche Unternehmen will Gewinn machen.
Das letzte Mal im Kino war ich...
Vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr Top Gun Teil 2.
Ja, ja. Dieses Konzert habe ich zuletzt besucht.
Ich war bei, also es war kein Konzert, es war eine Comedy-Show von Teddy Techlebran.
Ah ja, und war gut bestimmt, ne?
Ja, es war super. Es war halt nicht so lustig, wie man das jetzt so erwartet von Comedians. Das ist halt eher wirklich ein Kunstprogramm und nicht so ein Comedy-Programm.
Ja. Du machst auch selbst Musik. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was machst du oder was hast du gemacht an Musik?
Ich mache jetzt eher so langweilige Sachen, ne? Das sind so pädagogisch wertvolle oder pädagogisch korrekte Sachen. Das heißt, das sind Texte, die ein Freund und ich vertonen, um junge Menschen an Literatur ranzubringen. Wir nennen uns Book Rappers und vertonen Bücher. Wir machen daraus so Raps.
Und wo kann man das hören?
Unsere Songs kann man auf Spotify hören.
Ah ja, okay. Dann große Empfehlung, da mal reinzuhören. Ich würde gerne, vielleicht eine Sache. Du bist jetzt Architekt. Wenn du nicht Architekt wärst, gäbe es Berufe, die dich reizen würden? Oder gäbe es Berufe, die für dich sinnstiftend wären oder die du spannend und interessant fändest?
Ein ganz großes Vorbild für mich ist Trevor Noah, der ist so Stand-Up-Comedian. Und der hat aber auch irgendwie ein sehr, sehr politisches Bewusstsein und Sendungsbewusstsein. Und den finde ich super, wie er mit Humor so ganz ernste Themen wie Rassismus oder Black Lives Matter oder solche wirklich sehr harten Themen irgendwie unterhaltsam rüberbringt.
Ich würde gerne heute mit dir starten mit einer Frage zum Thema Wohnraum. Was bedeutet Wohnraum für dich und wem gehört Wohnraum und wem sollte Wohnraum vielleicht auch gehören?
Ja, der Begriff Wohnraum oder besser gesagt Wohnung ist ja ein juristischer Begriff. Der ist im Baugesetzbuch und in der Bauordnung sehr klar definiert. Da gibt es halt Größenangaben, da gibt es Barrierefreiheit und wie groß so ein Fenster sein muss, damit da genügend Belichtung ist und so weiter. Also dieser Begriff ist ziemlich klar. Was nicht so klar ist, ist, was ein gutes Zuhause ist oder eine Heimat. Ja, das ist nicht klar. Und viele denken, dass dieses Gefühl von Zuhause sein oder geborgen sein irgendwas zu tun hat mit der Bauordnung. Dem ist aber nicht so. Also die Größe zum Beispiel, ne, von einer Wohnung sagt wirklich null, also wirklich null aus darüber, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Das merkst du auch daran, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel im Urlaub in einem Zelt viel, viel wohler fühlen als jetzt in so einem mittelmäßig eingerichteten Zwei-Zimmer-Ferienwohnung-Apartment.
Was ist denn für dich ein gutes Zuhause und Heimat? Du hast diese beiden Begriffe gerade benutzt. Was ist das für dich?
Heimat ist dort, wo es nicht egal ist, dass es dich gibt. So hat es mal der Soziologe Harald Welzer getextet. Haben wir übrigens auch vertont bei den Book Rappers. Haben gleich auch daraus einen Song gemacht. Das ist der Refrain von diesem Titel, Heimat. Und ich würde sagen, ein Zuhause ist sowas Ähnliches. Das ist ein Ort, wo es halt nicht egal ist, dass du da bist. Das heißt, es ist wichtig, dass du mit deiner Persönlichkeit, ob du früh aufstehst oder spät, ob du gerne Musik hörst oder nicht, ob du gerne kochst oder nicht, ob du gerne Freunde einlädst oder nicht, ob du gerne allein sein möchtest oder nicht, ob du betest oder was auch immer, ob du lernst, ob du für dich sein willst oder oft verschiedene Menschen bei dir daheim hast. All diese Sachen sind ganz, ganz wichtig für die Identität des Ortes. Und der Raum, der muss das alles zulassen. Und wenn er das nicht zulässt, dann ist das nicht dein Ort.
Hat ein guter Raum etwas mit Größe zu tun?
Überhaupt nicht. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, ob ein gutes Essen was mit dem Fettgehalt zu tun hat. Also also Fett oder Kalorien, ne, hat nichts mit Geschmack zu tun. Also klar kann Fett dazu führen, ne, dass etwas irgendwie besser sozusagen über den Gaumen geht, aber nicht unbedingt. Also Größe, Quadratmeter und so weiter, das sind alles Kennzahlen, die sozusagen dabei entstehen, wenn man kocht, wenn man Wohnraum schafft. Aber sie sind nicht die Bedingung für gutes Essen oder guten Wohnraum.
Jetzt hast du gesagt, du bist Architekt für Kleinstwohnungen. Was reizt dich an dem Beruf des Architekten beziehungsweise auch an dem Bau von Kleinstwohnungen und wie ist so dein Weg dahin gewesen?
Ich komme ja aus der Tiny House Bewegung und da sagt man nicht Kleinstwohnungen, sondern einfach Tiny Houses oder Tiny Homes. Und ich habe versucht, all diese schönen Dinge, die ich da gelernt habe, wie ein behagliches Zuhause entsteht, zu übertragen auf den Geschossbau, also auf den normalen Wohnungsbau laut Bauordnung. Und ich habe gemerkt, dass wir viel zu verschwenderisch umgehen mit Raum. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir ja gar keinen Mangel an Raum. Es steht ja ständig Raum leer, ne? Ob es jetzt Büroräume sind oder irgendwelche Bahnhöfe oder Schuppen oder Bauernhäuser. Also es gibt sehr viele Räume, die eigentlich leer stehen. Und das ganze System unseres Alltags ist ja so gestrickt, dass wir morgens, ne, aufstehen, um irgendwo hinzugehen, zum Beispiel ins Büro oder in die Schule. Ja, das heißt, das Zuhause steht dann leer für 8 Stunden und dann kommen wir wieder zurück nach Hause, dann steht das Büro leer für die nächsten 12 Stunden. Also ständig entsteht immer ein Leerstand. Und das ist aber sozusagen hausgemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Also so sind wir gestrickt. Also wir sind so erzogen, dass man irgendwo hinfahren muss, um zu lernen. Und wir müssen irgendwo hinfahren, um zu schlafen. Und wir müssen irgendwo hinfahren, um zu sterben. Ne? Also alles ist irgendwie, oder um gepflegt zu werden, ja, im Alter. Alles hat so seinen Ort. Und ich halte das für nicht menschenkompatibel, ne? Dass man immer so die Menschen je nach Funktion immer an einen Ort verfrachtet, sondern ich glaube, dass ein Ort vieles sein kann. Ja, ein Ort kann ein Ort, also ein Haus kann ein Ort sein, wo man lernt, wo man schläft, wo man isst und wo man auch den letzten Atemzug macht. Das kann alles ein Ort sein. Es müssen nicht 10 Orte sein.
Woher kommt deine Begeisterung für die Tiny House Bewegung beziehungsweise deine Begeisterung fürs Bauen auch generell?
Ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Das heißt, wir sind vor 40 Jahren geflohen. Die Nachwehen des Vietnamkrieges haben auch das Nachbarland Laos sozusagen erschüttert oder erfasst. Und meine Eltern, die kommen aus Laos und da gab es einen Putsch und der Sozialismus oder der Kommunismus ist dann auch in Laos etabliert worden und das hat ganz viele Menschen verunsichert. Und das, also Laos ist ja auch ein sehr armes Land und viele sind halt weggegangen, sind ausgewandert wie meine Eltern und die hat es dann durch verschiedene Zufälle nach Europa, nach Deutschland verschlagen. Das heißt, ich habe schon seit meiner Geburt, also noch nicht mal meine Geburt selbst, war an einem Ort, der klar war. Ich bin ja auf der Flucht geboren, in Thailand, in einem Flüchtlingslager bin ich auf die Welt gekommen. Das heißt, seitdem ich lebe, ist alles in Bewegung und nichts ist sicher. Und zu keinem Zeitpunkt kann ich sagen, mein Leben wird in 5 Jahren so oder so aussehen. Also alles ist immer in Bewegung. Ich bin praktisch ständig in so einem Transformationsprozess, könnte man auch sagen. Und von daher interessieren mich natürlich alle Behauptungen, ne, wie zum Beispiel die Behauptung, dass man etwas lernen soll und dann hat man diesen Beruf für die nächsten 50 Jahre oder man spart sein Leben lang auf ein Einfamilienhaus und dann wird man darin alt. Also all diese Behauptungen, dass man etwas tut, was dann ein Leben lang hält, das macht mich erstmal sehr, sehr skeptisch, weil mein Leben halt nicht so verlaufen ist und ich glaube, das ist eigentlich der Standard auf der Welt, so wie ich aufgewachsen bin. Nur die wenigsten haben sind mit dem goldenen Löffel aufgewachsen.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in einem Interview der Zukunftswerkstatt zusammen mit Nico Pech. Pech, da habt ihr auch über das Wohnen gesprochen und da hat er den Satz gesagt, dass in Deutschland das Problem ist, dass Wohnen identitätsstiftend ist. Also dass Wohnen etwas ist, was man vorzeigen möchte mit Größe und wie toll man, was für eine tolle Eigentumswohnung man hat und wie groß es ist und wie groß der Garten und die Terrasse ist. Ist das, vielleicht dazu mal kurz die Fakten, ein Mensch bewohnt im Durchschnitt in Deutschland 47 Quadratmeter im Vergleich zu Paris, wo nur 31 Quadratmeter im Durchschnitt bewohnt werden oder London 29,5 Quadratmeter. Ist das etwas typisch Deutsches und was denkst du darüber?
Ja, ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist. Ich kann nur sagen, dass Berlin, ja, also ich wohne ja in Berlin und da gibt es halt so ein paar typisch berlinerische Charakteristika. In Berlin ist zum Beispiel der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch 38, fast 39 Quadratmeter pro Nase. Das heißt, da sind jetzt auch die Leute mit dabei, die in Doppelhaushälften leben, aber auch die Leute, die halt in so einer Dreizimmer-Sozialwohnung leben. Das ist alles jetzt so in einen Topf geworfen und dann kommt 39 Quadratmeter pro Person raus. Und das ist ja weniger als 47. Und in den Großstädten wie Hamburg und Frankfurt am Main und so weiter sind es auch nicht 47. Ne? Das sind alles so irgendwas zwischen 38 und 40 Quadratmeter. Aber immer noch sehr viel mehr als wie in Moskau oder Bukarest. Delhi sind nur 9 Quadratmeter pro Nase. Und das, denke ich, ist zu wenig, ja, bei 9 Quadratmetern. Das ist auf jeden Fall zu krass. Da gibt es zu viele. Also muss man zu viel sozusagen Rücksicht nehmen auf andere und kann sich selbst nicht mehr so richtig spüren. Aber ich sag mal, 20 Quadratmeter pro Nase, das muss vollkommen ausreichen. Und an diesem Punkt waren wir ja schon mal. Also in Deutschland war das auch schon mal so, ne, dass der durchschnittliche Verbrauch zumindest in Berlin auch mal bei so 20 Quadratmeter pro Nase ist. Und jetzt sind wir bei doppelt so viel. Und ich denke, wir leben einfach hier in Berlin vor allem, aber auch in Hamburg und anderen Großstädten total über unseren Verhältnissen. Und in Berlin liegt es einfach daran, wir sind ja jetzt die Hauptstadt von Deutschland, der drittreichsten Nation der Erde. Aber wir waren ja mal Provinz, ne? Durch die Mauer, durch den Kalten Krieg. Und das steckt alles dahinter. Ja? Also vor 40 Jahren war das ja noch normal, ganze Fabriketagen alleine zu bewohnen. Man musste die halt reparieren. Man nennt sie ja auch Lofts, ne? Oder besetztes Wohnen. Und das steckt uns noch so in den Knochen, ja, dass wir das eigentlich gewohnt sind, ganz, ganz viel Raum erstmal zu erobern und zu pflegen und dem erstmal irgendwie eine Richtung zu geben. Das ist aber jetzt 50, 60 Jahre her und jetzt haben wir 2026 und wir sind Hauptstadt. Und ich finde, wir sollten uns jetzt auch mal so verhalten wie eine und nicht so wie Provinzmenschen leben.
Was denkst du, woher kommt das, dieses Gefühl, größer ist mehr und besser bei Menschen?
Dahinter steckt natürlich so eine Logik, wie Nico Perch das ja auch gesagt hat, dass man sich als Mensch ja irgendwie auch spüren will. Ne? Du willst ja dein Ego braucht ja irgendwie eine Verlängerung. Ob das jetzt nun deine Frisur ist, deine Kleidung, deine Sprache, dein Freundschaftskreis, deine Mitgliedschaft in irgendwelchen Clubs, deine Likes auf YouTube oder auf Insta oder was auch immer. Du brauchst ja immer irgendwie was ganz Konkretes, um dich selbst zu spüren. Ne? Das nennt man ja auch Identität, dass das Bild, was andere von dir haben, möglichst übereinstimmt mit deinem eigenen Bild. Ne, dann bist du sozusagen identisch mit der Fremdwahrnehmung. Und wie willst du es machen? Weil das, was ich fühle, das kann ja keiner wissen. Und deswegen braucht man halt sowas wie Facebook und Insta und TikTok und so weiter, damit die anderen Menschen merken, was ich fühle oder was ich denke. Also das Problem von uns Menschen ist im kapitalistischen System, dass wir uns immer wieder vergewissern müssen, dass wir was wert sind. Und wir haben das einfach nicht gelernt, dass es vollkommen okay ist, so wie du bist. Du musst keinen einzigen Satz posten, du musst kein Bild in die Welt setzen und du musst auch kein schickes Auto besitzen oder schickes Fahrrad oder sowas. Du bist so, wie du bist, bist du was wert und komplett. Ne, und das ist eine Botschaft, einige haben es drauf, ne, also Buddhisten zum Beispiel, die machen ja gar nichts mehr, ne, die machen ja viel weniger als posten, die setzen sich hin und meditieren und das war's. Also praktizierende Buddhisten machen ja wirklich gar nichts mehr, keine Erwerbsarbeit, die kochen auch nicht mal, also die gehen auf die Straße und essen das, was ihnen in die Hand gedrückt wird und machen einfach wirklich nichts, gar nichts, nur noch atmen. Das ist sozusagen der Extremfall, also die haben es begriffen sozusagen, ne, dass du, so wie du bist, bist du vollkommen, du musst gar nichts mehr machen. Aber der Kapitalismus, also dieses System, dass das mit dem Bruttosozialprodukt immer wieder steigt und dass immer wieder mehr Gelder reingespült werden in ein System mit Renten und Versicherungen und so weiter, mit Krediten, braucht es aber, dass Menschen immer wieder nach dem Höheren streben. Also wenn jeder zufrieden wäre mit seinem eigenen Leben, würde Deutschland sofort innerhalb von 3 Tagen kollabieren.
Jetzt arbeitest du in Berlin. Vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht über Wohnungsnot, über bezahlbaren Wohnraum in den deutschen Medien berichtet wird, auch Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Wie nimmst du denn aus deiner Perspektive den Wohnungsmarkt in Berlin wahr und welche Potenziale siehst du, aber welche fatalen Entwicklungen siehst du auch jetzt vielleicht in Berlin als Brennglas, vielleicht auch für Deutschland?
Ja, es gibt ja sehr viele Publikationen zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Und wenn du auf LinkedIn guckst, dann siehst du auch, wie viele Firmen und wie viele Wohnungsbaugesellschaften dort aktiv sind und immer wieder stolz verkünden, jetzt haben wir wieder bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Und also ist dieser Begriff, der wird sehr, sehr unterschiedlich benutzt. Ja, und das erschreckt mich schon, was die Menschen eigentlich unter bezahlbarem Wohnraum verstehen. Also ich will dir mal nur so ein Beispiel nennen. So Kollegen von mir, Architekturkollegen, die ich sehr schätze, Graft nennen die sich, die wollen jetzt auch bezahlbaren Wohnraum schaffen und machen jetzt so Tiny House-artige Bungalows und sagen, das ist bezahlbarer Wohnraum. Und wenn man jetzt mal guckt, was das kostet, das sind alles Eigentumswohnungen, dann sind das schon so um die, weiß nicht, 500.000 oder so kostet das. Und dann fragt man die, was ist denn daran bezahlbar? Und dann sagen die, naja, für die reiche Mittelschicht ist das bezahlbar. Also sie schaffen sozusagen bezahlbaren Wohnraum für reiche Leute. Und ja, weißt du, so geht das immer weiter. Also bezahlbar heißt immer nur, dass es sozusagen ein Drittel von dem kostet, was halt die Leute sich leisten können. Und die Leute, die halt bezahlbaren Wohnraum schaffen, suchen sich immer die reichen Leute aus, für die sie dann bauen und sagen, das ist bezahlbar. Und das ist das, was ich zum Beispiel nicht mache. Ne? Also ich habe ja viel zu tun mit obdachlosen Menschen. Mit der Tiny Foundation haben wir das Nothotel, wo obdachlose Menschen ohne Geld übernachten können in unseren Tiny Häusern. Und wir orientieren uns schon so an der Mehrheit der Menschen. Ne? Also 60% der BerlinerInnen hätten einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt, dass die meisten Menschen, ja, 60% ist ja die Mehrheit, zum Beispiel die in Einzimmerhaushalten leben, weniger Einkommen haben als 1.000 Euro. Oder Zweizimmer, also Zwei-Personen-Haushalte, haben weniger Einkommen als 1.500 Euro. Das ist die Realität. Und die meisten, die bauen nicht für diese 60%, sondern für die 40%, also die aus der Mittelschicht und die reichen Leute. Und das ist halt das Problem, ja, dass viele, wenn die bezahlbaren Wohnraum in den Mund nehmen, dann sagen sie nicht, für wen bezahlbaren Wohnraum. Und das ärgert mich. Also ich fände es dann ehrlicher, wenn die Leute sagen, wir schaffen bezahlbaren Wohnraum für reiche Leute. Ist auch okay, aber ist nicht das, was wir brauchen.
Ist das so ein bisschen so ein Greenwashing im Architekturbereich, also im Sinne wie so ein Begriff klimaneutral oder so?
Es ist noch schlimmer. Also wenn Firmen irgendwie Greenwashing machen, dann wissen sie ja, was sie tun. Mhm. Wenn Architektinnen und Architekten, die machen ja dann die Grundrisse, ne? Wenn die das machen, dann machen sie es wirklich aus Überzeugung. Also Architekturbüros sind fest davon überzeugt, dass das, was sie entwerfen, der Maßstab ist. Also drunter geht's nicht. Also ich habe so viele Diskussionen mit meinen Architektenkollegen, ja, die dann so Konzepte machen zu bezahlbarem Wohnraum und so. Und dann rechne ich denen das einfach mal vor. Ich sage dann, okay, schön, also sieht wirklich toll aus, sieht ja auch immer wunderbar aus, ne? Also diese ganzen Sachen, du musst einfach mal gucken, Pritzker-Preis, das ist ja der Oscar für Architekturbüros. Du musst einfach mal anschauen, wer da alles so diese Preise gewinnt. Und dann guck dir mal an, was sie unter bezahlbarem Wohnraum da verstehen und rechne es einfach mal hoch. Also so eine 60 Quadratmeter ja, scheinbar bezahlbarer Wohnraum, rechne das mal mit einem Quadratmeterpreis von 20 Euro netto kalt. Dann wirst du sehen, das ist überhaupt nicht bezahlbar für die 60% der Bevölkerung, sondern eher für die reichen Leute oder keine Ahnung für wen. Und das mache ich ganz gerne, ne? Und dann sagen die immer so, nee, das darfst du nicht machen. Und dann sage ich so, warum denn nicht? Ja, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Was ist nicht unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist nicht die betriebswirtschaftliche Seite. Darauf haben wir keinen Einfluss. Ich meinte, doch, deine Grundrisse, die beeinflussen das, ob am Ende das eine teure Wohnung wird oder nicht. Und du musst einfach aufhören, die Wohnung zu groß zu machen. Also wir Architekturbüros, wir neigen dazu, mehr als 20 Quadratmeter pro Nase zu entwerfen. Und das ist eigentlich das, was wir wirklich nie gelernt haben. Also ich habe es in meinem Architekturstudium auch nicht gelernt, wie man sowas macht.
Was denkst du denn zu sozialem Wohnungsbau? Der soll ja immer vorangetrieben werden, aber viele sagen auch, es wird viel zu wenig gebaut, weil die Baukosten zu hoch sind, die Energiekosten, die Bauzinsen sind zu hoch und die Regierung verpasst ständig die Ziele. Wie blickst du da drauf, auf die Entwicklung von sozialem Wohnungsbau in Deutschland und vielleicht auch falschen Entscheidungen?
Ja, dazu habe ich so mehrere Thesen, ne? Also einmal zum Thema Sozialwohnungen. Das ist auch ein juristischer Begriff. Sozialwohnungen sind Wohnungen, die gefördert werden vom Staat. Und die haben ganz klare Kriterien. Zum Beispiel gibt es eine Mietpreisbindung. Ja. Ne? Also eine Sozialwohnung darfst du nur zu einem Preis, der ist vorgegeben von, also so ungefähr 6,50 Euro oder 7,50 Euro. Ne? Es gibt so verschiedene, ich sag mal Tarife, WBS-Tarife. Aber das ist so der Quadratmeterpreis, mit dem du in den Markt gehen darfst. Und wenn du das nicht machst, dann kriegst du eine Strafe. Also du musst Sozialwohnungen für diesen Preis vermieten. Das ist das eine. Wir wissen aber alle, dass wenn du jetzt baust, im Jahr 2026, was kostet so ein Quadratmeter? Irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadratmeter brauchst du, ne, um Wohnraum zu bauen. Das finden jetzt viele irgendwie doof, aber das ist ja, das suche ich mir ja nicht aus, sondern das sind einfach, das sind die Preise, ja, was da draußen grassiert halt. Also da sagen viele so, ja, Wucher und so weiter, aber gut, also ich kann das jetzt erstmal schwer beeinflussen. Das ist halt jetzt einfach, was Beton und Sand und Glas und die Handwerker, was das einfach kostet. Und wir wissen alle, du kannst gar nicht, es ist gar nicht möglich, für 7,50 Euro Wohnraum herzustellen. Das geht natürlich nur, wenn der Staat einfach die Differenz zahlt. Und das ist für mich gesehen langfristig keine Lösung, ja, dass wir den ganzen Herstellern von Beton, Glas und so weiter weiter die Aufträge geben, ne, durch Steuergelder. Das ist ja letztendlich das, was passiert, ja, wenn der Staat immer wieder einspringen muss, weil wir Architekturbüros und Projektentwickler das nicht hinkriegen, weil wir einfach nicht rechnen können. Also wenn wir nicht rechnen können, mit 4.000, 5.000 Euro pro Quadratmeter, um bezahlbaren Wohnraum hinzukriegen und ständig immer die Hand aufhalten und sagen, ich krieg's nicht gerechnet, Staat, bitte spring ein und mach, dass ich meine Wohnung vermietet kriege. Was ist denn das für ein komischer Projektentwickler? Ne, das wäre ja so, wie wenn ein Bäcker sagt, ich möchte gerne Schrippen machen, aber jetzt sind die Mehlpreise gestiegen. Und dann, ey, lieber Staat, gib mir mal Geld, damit ich meine Schrippen billiger verkaufen kann. Das finde ich komisch. Ich fände es besser, wenn wir Projektentwickler und Architekturbüros das so machen wie die Gastronomen, dass wir halt nicht die Hand aufhalten und sagen, Staat, spring ein, sondern dass wir kreativ werden und dann überlegen, okay, wenn ich halt nicht mehr mein Sandwich mit zwei Brothälften machen kann, dann erfinde ich halt ein neues Rezept und mache halt nur die Hälfte. Weißt du, wenn ich halt nicht so eine große Schrippe machen kann, dann mache ich halt Semmeln. Die Semmeln sind so ein bisschen kleiner als die Berliner Schrippen und so weiter. Also man muss ja irgendwie auch mal ein bisschen positiv da rangehen und nicht immer nur sagen so, nö, kleiner als Schrippe mache ich nicht und der Staat muss jetzt den Rest einfach bezahlen. Weil das ist die Haltung in der Immobilienbranche, ne? Die sagen so, nö, mache ich nicht, der Staat muss jetzt dafür aufkommen. Für mein Glück.
Was deine
Und das finde ich ziemlich, Lösung, also wirklich ziemlich daneben.
Welche Lösung du anbietest, kommen wir gleich drauf. Vielleicht letzter Punkt.
Also ich habe verschiedene so Thesen oder Ansätze, wie man da rauskommt. Das erste ist, wir sollten auf jeden Fall diese Regulierungswut, ja, die es so gibt in Deutschland, aus der kommen wir aber auch nicht mehr raus. Bauturbo ist eine weitere Regulierungswut. Das macht die Sache irgendwie jetzt auch noch ein bisschen komplizierter. Also wir kommen da nicht mehr raus. Das ist einfach so, wie es ist.
Den die Regierung jetzt gerade anstößt, ne?
Das hat was mit dem Föderalismus zu tun. Das hat was mit Bürgerbeteiligung zu tun. Das hat was mit Demokratie zu tun. Es ist einfach so, wie es ist. Deutschland ist völlig zu bürokratisiert. Ja, in allen Bereichen, nicht nur im Bauwesen, sondern auch im Bildungswesen. Einfach überall ist viel zu viel. Viel zu viele Menschen reden damit. So, das ist einfach so, wie es ist. Und das hat was mit Demokratie zu tun. Und deswegen ist es ja auch nicht schlecht, aber es führt halt einfach nicht zu bezahlbarem Wohnraum, führt übrigens auch nicht zu besseren Schulen. Das ist die Situation. Und jetzt muss man gucken, wie geht man damit um. Ja. Und also mein Weg, ja, ein Vorschlag wäre, lass uns doch die Wohnung einfach halb so groß bauen. Weil wenn die halb so groß sind, dann sind sie auch einfach nur halb so teuer. Das ist jetzt so der allererste Reflex, den ich habe, ja. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplexer als das, was ich sage, aber im Kern stimmt es schon. Also, wenn die kleinsten Wohnungen, die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften machen, sind Einzimmerwohnungen, die sind so 40 Quadratmeter groß. Ja. Mach die 20 Quadratmeter groß. Dann sind die auch bezahlbar für Azubis, ohne dass du daraus eine Sozialwohnung machen musst. Das ist meine These und das funktioniert auch. Also die Wohnungen, die wir planen zum Beispiel mit unserem Gemeinwohlbau, orientieren sich nach diesen Parametern. Ne? Wir sagen, 20 Quadratmeter pro Nase muss reichen. Das heißt, bei einer Vier-Zimmer-Wohnung, also Vier-Personen-Haushalt, würden wir niemals eine Wohnung machen, die größer ist als 80 Quadratmeter. Also eher kleiner. Also unsere Vierzimmerwohnungen sind so eher 60 und 50 Quadratmeter groß. Sind aber wunderschön, weil wir wissen, wie es geht, ne? Mit hohen Decken und mit hochformatigen Fenstern wie in Gründerzeitbauten und mit Doppelflügeltüren und Enfiladeachsen wie in französischen Schlössern und so weiter. Also da haben wir uns wirklich sehr, sehr kreativ sozusagen angestrengt, damit diese kompakten Wohnungen sich nicht anfühlen wie Sozialwohnungen. Sondern so wie Tiny Häuser eigentlich, ne? Die sind ja auch ziemlich gemütlich, aber sind halt sehr kompakt.
Was ihr genau für Projekte habt, das gucken wir uns gleich nochmal ganz konkret an. Letzte Frage nochmal zu Berlin, jetzt da, weil du da arbeitest. Welche Rolle spielen denn Eigentumsverhältnisse beziehungsweise öffentlicher Raum in Hand der Stadt oder auch in der Hand von privaten Investoren bei deiner Arbeit beziehungsweise bei der Wohnungsbauproblematik nach deiner Ansicht?
Puh, das Thema Eigentum, ja, ist wirklich ein hochbrisantes politisches Themenfeld. Ich habe dazu noch keine abschließende Meinung. Ich weiß, dass in unserer Berliner Verfassung, aber auch im Grundgesetz, das Eigentum ganz, ganz stark geschützt wird. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir jahrzehntelang eine DDR-Diktatur hatten. Ja, und da gab es ja kein Eigentum. Und deswegen sind die Leute natürlich sehr allergisch, wenn man sagt, der Staat soll regulieren, sondern Eigentum ist schon fast jetzt eine demokratische Idee, ja, dass jeder Mensch Eigentum anhäufen darf und natürlich auch Wohnraum als Eigentum anhäufen darf. Und das gehört halt dazu, dass du als Mensch, als Bürgerin mit deinem Eigentum machen kannst, was du willst. Da darf dir keiner reinreden. Ja, das ist halt einfach eine demokratische Verhandlung, die was mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Das heißt, diese Diskussion kann ich leider nicht gewinnen. Ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich sagen, wir müssen die Ressourcen ja gerechter verteilen. Und wenn es hart auf hart kommt, müssen wir natürlich auch die Leute, die viel zu viel besitzen, schon auch in die Pflicht nehmen. Ja, aber das deckt sich leider nicht mit dem Grundgesetz. Und ich bezeichne mich ja als Demokrat und als Verfassungspatriot. Von daher werde ich diese Eigentumsfrage nicht stellen. Also ich gehe mal davon aus, dass es okay sein muss, ja, dass jeder mit seinem Eigentum macht, was er will. Und dazu gehört auch Spekulieren, ne? Das gehört einfach dazu. Jeder Mensch darf mit seinem Eigentum machen, was sie oder er will. Die andere Sache, die mir aber dazu einfällt, ist, dass es ja schon Menschen gibt, die mit ihrem Eigentum auch verantwortungsvoll umgehen. Und da gibt es ja auch im Grundgesetz diesen Satz, Eigentum verpflichtet. Im Nebensatz übrigens steht, zugleich soll der Gebrauch des Eigentums dem Gemeinwohl dienen. Ja, so steht es fast wortwörtlich so drin. Das wissen die wenigsten. Und das finde ich genial. Und das nehme ich zu meinem Auftrag. Ich habe jetzt mit Freunden und mit Profis aus der Immobilienwelt mir vorgenommen, alle Grundstücke in Berlin zu kaufen. Das ist dann praktisch mein Eigentum. Also ich werde sie besitzen. Und ich würde gerne dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ja, und nicht nur für die Reichen.
Hast du gerade gesagt, sondern alle Grundstücke in Berlin?
Ja, ja, das ist das Ziel. Wir wollen alle Grundstücke in Berlin kaufen. Ja. Und wir haben das mal durchgerechnet. Also es gibt tatsächlich noch genügend Baulücken.
1000, ja, oder um die 1000,
sagt ihr? Nee, es sind viel mehr. Also, was wir wissen aus den statistischen Auswertungen von der Statista, von dem Statistischen Bundesamt, ist, dass jedes Jahr Grundstücke, also Baulücken, gekauft und verkauft werden, jedes Jahr im Wert zwischen 500 Millionen und 1,5 Milliarden Euro. Jedes Jahr gehen Grundstücke über den Ladentisch. Das heißt, das sind mehr als 1000. Und wir wissen, da ist viel Bewegung. Und ein ganz kleiner Kreis von Millionären, die profitieren immer davon, ne? Weil die sich gegenseitig die Grundstücke hin und her kaufen und verkaufen. Und die wenigsten bauen drauf, die spekulieren nur damit. Ja. Also das ist das, was passiert. Und wir sagen, okay, wir haben es verstanden und wir mischen jetzt mit. Also die Gemeinwohlbau ist eine Firma, die ich gegründet habe, die will jetzt, dass das aufhört. Ja, dass immer spekuliert wird mit diesen Baulücken und mit diesen Baugrundstücken. Wir wollen sie kaufen und dann ein für alle Mal der Spekulation entziehen, indem wir dort bezahlbaren Wohnraum raufstellen. Und das sind auch keine Eigentumswohnungen, sondern sind ganz normale Mietwohnungen, die wir vermieten ohne Sozialwohnung oder sowas, also ohne irgendwelche Restriktionen. Jeder Mensch kann da reinkommen. Du brauchst kein WBS. Zum Beispiel Azubis, ne, die kriegen ja kein WBS, die verdienen zu viel. Die können sich zum Beispiel auch bewerben. Ein Azubi hat zum Beispiel 1100 Euro, ne, Lehrlingsgehalt und damit bist du raus aus dem WBS. Und die können bei uns rein, ne, die kriegen zum Beispiel keine Sozialwohnung.
Vielleicht kannst du diese beiden Begriffe Gemeinwohlbau und Tiny Foundation, weil die sind jetzt zweimal gefallen, noch mal ein bisschen erklären, was ganz konkret dahinter steckt. Du hast es jetzt schon öfter angerissen, aber vielleicht nochmal, dass diese beiden Begriffe klar sind.
Ja klar, also die Tiny Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die ich gegründet habe vor 7 Jahren. Das ist ein Think Tank, kann man sagen, der Konzepte entwickelt für soziale Nachbarschaft. Also wir gehen fest davon aus, wir sind fest davon überzeugt, dass es gut ist, wenn die Menschen in einer Nachbarschaft, zum Beispiel in einer Straße oder in einem Bezirk, ganz divers sind. Also dass da junge und alte, Singles und Familien, Obdachlose und Top-Manager, wenn die alle zusammen in einer Gesellschaft ihren Platz finden. Das halten wir für richtig. Und wir glauben zum Beispiel auch, dass es gut ist, wenn zum Beispiel Mobilität auch divers ist. Also, dass wir nicht sagen, alle müssen jetzt mit dem Fahrrad fahren oder alle mit dem Auto oder alle müssen irgendwie zu Fuß laufen, sondern dass auch da die Diversität da ist. Ein gesunder Mix von allem, ja. Also das ist unsere Überzeugung, dass eine radikale Diversität eigentlich zu mehr Widerstandsfähigkeit führt in der Gesellschaft und eine Gesellschaft auch innovativer macht und begeisterungsfähiger macht und einfach angenehmer und schöner macht. Es gibt natürlich in so einer diversen Gegend auch viel Streit, ja, und viel Reibung, aber das gehört dazu. Demokratie ist auch ständige Reibung. Das ist normal. Also damit müssen wir einfach, das müssen wir lernen, ja, mit diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen. Ambiguitätstoleranz nennt man das ja auch. Davon bin ich fest überzeugt, dass das Richtige ist. Also ich bin gegen sozusagen Ghettoisierung oder gegen Clusterbildung oder gegen reiche Villengegenden oder ich bin auch gegen Sozialwohnungsgegenden oder gegen Flüchtlingsheime. Das ist alles aus meiner Sicht nicht das Richtige, sondern besser ist es, wenn Geflüchtete, Obdachlose, Reiche gemischt in einem Haus wohnen. Und diese Häuser gibt's ja. Man nennt es Kreuzberg. Also in Kreuzberg hast du die Top-Manager, ne? Da hast du Millionäre, die wohnen dann oben im Penthouse. Und dann hast du unten im EEG dann irgendwie den paritätischen Wohlfahrtsverband, der dort irgendwie Housing First macht. Also das alles in einer Straße. Und dann hast du eine Ecke weiter eine Moschee irgendwie im Hinterhof und vorne ist ein Swingerclub. Und das ist alles Berlin. Ja, und das ist richtig so. So funktioniert's. Und die Häuser, die muss man aber so machen, dass die alle sich willkommen fühlen. Ne? Und wenn du dir anschaust, wie die Häuser aussehen und die Grundrisse, ne, von der HOVOG oder Flüchtlingsunterkünfte oder was auch immer, Einfamilienhäuser, die sind nicht dafür gemacht, dass so eine Durchmischung stattfinden kann. Und diese Häuser, die wollen wir schaffen. Ne? Wir nennen sie auch die Häuser der Vielfalt, wo du halt diesen Mix drin hast.
Jetzt kannst du mir vielleicht mal das zu deinen Häusern sagen, weil wenn ihr sagt, ihr schafft Wohnraum oder ihr baut kleiner, ne? Ihr baut, das ist aber jetzt nicht wahllos, sondern ihr habt auch durchaus ein paar, sag ich mal, Pflöcke, die ihr einschlagt, dass ihr sagt, eine Person ist ja auch schon gefallen, eine Person braucht nicht mehr als 20 Quadratmeter, aber trotzdem soll in jedem Haushalt ein abgeschlossener Raum von mindestens vier Quadratmetern Größe vorgesehen werden kann, in dem geschlafen werden kann. Was ist die Überlegung bei dem kleiner Bauen? Du hast ja auch gesagt, der soziale Aspekt ist euch wahnsinnig wichtig. Wie ist eure Herangehensweise? Es gibt ja dann auch ganz unterschiedlichste Familienkonstellationen und dem müsst ihr ja dann auch gerecht werden bei der Konzeption eurer Gebäude. Und was setzt ihr vielleicht voraus dann?
Genau, also das Erste ist, was wir erkannt haben, es gibt ein großes Problem mit Einsamkeit. Nicht nur in Berlin, das ist ein kapitalistisches Phänomen. Ne? In allen Industriestaaten, also in allen Ländern, wo Menschen sozial aufsteigen und mehr Geld verdienen und Karriere machen können, ne, und dementsprechend dann auch wohnen, gibt es das Problem, dass viele vereinsamen. Und das ist ganz schlimm. Also wir haben zum Beispiel beobachtet, also in Seniorenheimen ist es sehr klar, ne, da, also gibt es nur ganz wenige, die wirklich glücklich sind in einer Seniorenresidenz oder in im Seniorenheim. Das liegt aber vor allem daran, dass sie nicht freiwillig da sind. In Studentenwohnheimen haben wir das auch beobachtet. Da gibt es auch sehr, sehr starke Mental Health Issues, sagt man dazu auch, ne? Also die haben irgendwie Probleme die haben Angststörungen, Depressionen und das hat viel zu tun mit Einsamkeit. Und gerade in Studentenwohnheimen fragt man sich ja, hey, wie kann das sein? Also von Studierenden denkt man ja, die machen die ganze Zeit nur Party und sind nur am Tindern, aber in der Realität sieht das anders aus. Also in diesen Studentenwohnheimen, ne, die Asta betreut zum Beispiel, das sind ja hotelartige Grundrisse, da hat jeder so sein Zimmer, manche haben sogar ein eigenes Bad und eine eigene Küche, das sind praktisch Einzimmerwohnungen und da könnte man ja sagen, das ist doch alles Tutti. Also alle Statistiken deuten darauf hin, dass das die Wohnform ist, die am meisten nachgefragt wird, Einzimmerwohnungen. Davon haben wir zu wenige. Das sagen alle Statistiken, ja, dass wir zu wenig Einzimmerwohnungen haben. Und die Hälfte aller Menschen in Berlin zum Beispiel wohnen in Ein-Personen-Haushalten. Das heißt, die bräuchten eigentlich nur eine Einzimmerwohnung. Aber das ist zu kurz gedacht, weil in Einzimmerwohnungen, das haben wir herausgefunden, vereinsamen die Leute einfach. Oder sie sterben und es kriegt keiner mit, ne, weil du einfach in deiner Einzimmerwohnung bist. Das heißt, die Lösung muss eine andere sein, als dass jeder so seine Einzimmerwohnung hat. Und wir haben WG-Konzepte zum Beispiel sehr intensiv erforscht und beobachtet und auch gegründet und gebaut. Wir haben ganze Dörfer gebaut, ne, so Tiny-House-Dörfer, die so wie WGs funktioniert haben. Zum Beispiel haben wir einen Bauhaus Campus genannt. Wir haben so eine riesengroße WG in den Garten vom Bauhausarchiv Museum für Gestaltung mal reingebaut für ein Jahr lang. Aber auch woanders, in Wittenberg zum Beispiel, in den Garten der Kranach-Stiftung haben wir das auch mal ein halbes Jahr lang gemacht und an verschiedenen anderen Orten auch. Und wir haben zum Beispiel die Beobachtung gemacht, dass die Leute weniger vereinsamen, wenn es noch einen Gemeinschaftsbereich gibt, der so gestaltet ist, dass man da zufällig vorbeikommt. Und das ist ganz wichtig. Gemeinschaftsbereiche dürfen nicht als Gemeinschaftsbereiche deklariert sein, sondern sie müssen so ganz beiläufig, ganz zufällig, informell, sagt man auch, frequentiert werden. Das bekannteste Beispiel ist die Kreuzung oder die Straße. Also die Menschen gehen zum Bäcker und müssen, um beim Bäcker zu landen, erstmal auf den Bürgersteig, auf die Straße. Und dort begegnen sie dann anderen Nachbarinnen, Nachbarn oder Freundinnen oder Freunden. Und dann entsteht ein kleiner Plausch, man kann sich Informationen austauschen und dann geht man weiter. Kein Mensch würde sich jetzt verabreden und sagen, so komm, wir treffen uns am Freitag um 12.15 Uhr an der Straßenecke und dann reden wir eine halbe Stunde und dann gehe ich zum Bäcker. Das ist nicht die Art und Weise, wie Straßenkreuzungen funktionieren, sondern da findet Begegnung einfach statt, ob man will oder nicht, mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Und Räume so zu gestalten, wie Kreuzungen, wie Bürgersteige, dass man da sich zufällig begegnet, das ist die Kunst. Deswegen sind die Gemeinschaftsbereiche, die wir planen in unseren Häusern der Vielfalt, niemals oben auf dem Dach oder unten im Keller, so wie die meisten es planen, sondern es sind im Grunde genommen die Flure. Ja, wir machen sie einfach ein bisschen breiter. Wir haben auch sogenannte Laubenganghäuser. Das sind Wohnkonzepte, wo die Erschließung über einen langgezogenen Balkon, könnte man sagen, erfolgt. Und den machen wir zum Beispiel ein bisschen breiter. Und machen da auch einen Wasseranschluss hin, dass man da auch eine Küche hin positionieren könnte. Ne? Stell dir mal vor, eine Küche auf dem Balkon. Warum eigentlich nicht? In Asien ist das ein Standard. In Asien wird nicht zu Hause gekocht. Stinkt viel zu sehr, viel zu fettig. Die kochen da eher draußen. Ne? Man nennt das auch Dirty Kitchen. Und warum nicht so eine Kochsituation in den Laubengang verlegen? Das hat ein bisschen was mit Brandschutz zu tun, warum deutsche Architekten sich davor scheuen. Aber ja, man muss halt kreativ werden, damit solche Situationen auch möglich werden. Und wenn du diese Räume schaffst, ja, wo informell die Leute sich austauschen können, in den Fluren, in den Treppenhäusern, in den Laubengängen, dann vereinsamen sie nicht, ja, weil dort muss jeder Mensch vorbei. Und dann kann man immer mal fragen, so, hey, du, ich habe mitgekriegt, du hast da Probleme mit deinen Knien und so weiter, brauchst du was? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder ich habe gehört, deine Oma ist gestorben, ist alles in Ordnung mit dir? Soll ich dir mal irgendwie was vorbeibringen oder so? Oder wollen wir mal zusammen irgendwie mal spazieren gehen? Weißt du, das kannst du aber nicht machen, wenn die Leute alle zufrieden oder abgeschlossen in ihrer Einzimmerwohnung hocken.
Jetzt ist der Plan, ja, Entschuldigung.
Das ist auch der Grund, warum wir grundsätzlich keine Einzimmerwohnung planen. In unseren Gebäuden hast du Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen, ganz viele Vier- und Fünfzimmerwohnungen, die als WGs funktionieren. Aber Einzimmerwohnungen gibt es grundsätzlich in unserem Konzept nicht. Aber du kannst halt in den WGs wohnen, wie in einer Einzimmerwohnung, weil nämlich jedes WG-Zimmer auch ein eigenes Bad und eine eigene Küche hat.
Das Rückzug ist möglich, aber Begegnung ist gewollt, so höre ich daraus.
Ist richtig, genau. Also die Grundrisse sind teilweise so konzipiert wie kleine Dörfer. Ne? Also jeder hat so seinen eigenen Rückzugsraum, praktisch seine eigene Wohnung, aber es gibt immer noch sowas wie so eine Art Marktplatz in der Mitte, wo die sich begegnen können. Und da gibt es auch nochmal eine größere Küche mit einem Backofen, den du halt in deiner eigenen kleinen WG-Zimmerchen, Kammerlein nicht hast.
Ihr wollt Baulücken kaufen. Vielleicht kann man nochmal sagen, Baulücken sind zum Beispiel Parkplätze, aber auch, ihr sagt auch zum Beispiel Autohäuser, die nur ein mehrstöckig, ist es richtig auch, oder Lücken ja, zwischen genau. Häusern, Autohäuser, die nur einstöckig gebaut sind, wo ihr denkt, da kann man auch höher bauen oder Lücken zwischen Grundstücken. Ihr wollt diese kaufen, ihr wollt dann seriell bauen, da gibt es dann verschiedenste Grundrisse und da könnte man jetzt durch jedes einzelne eine Führung machen, das schaffen wir nicht. Dafür sucht ihr natürlich auch, braucht ihr auch Geld. Meine Frage dahingehend, welche Hindernisse begegnen euch jetzt gerade? Ihr seid dabei, ihr habt ja auch schon einen Plan entworfen. Ihr sammelt Geld, ihr macht ein Fundraising und ab 2028, das kannst du jetzt gleich nochmal präzisieren, soll es dann losgehen. Ihr wollt dann bauen. Wie sieht es denn aus gerade mit Grundstücke kaufen? Wie ist da die Lage und welche Hindernisse gibt es vielleicht auch bei euren Vorhaben momentan?
Ja, also du hast ja vorhin gefragt, was der Unterschied ist zwischen der Tiny Foundation und der Gemeinwohlbau. Die Tiny Foundation ist gemeinnützig, die darf gar nicht handeln mit Immobilien oder Immobilien kaufen und entwickeln. Deswegen hat die Tiny Foundation eine Firma ausgegründet, ne, eine Initiative, die heißt Initiative für bezahlbaren Wohnraum, Gemeinwohlbau. Daraus wurde jetzt eine GmbH und die Gemeinwohlbau GmbH, die darf ganz normal, ne, als Wohnungsbauunternehmen Grundstücke kaufen und entwickeln und als Hausverwaltung auftreten und vermieten. Und die Gemeinwohlbau sucht Baulücken, das heißt, das sind sehr, sehr kleine Grundstücke, die normalerweise von den Projektentwicklern links liegen gelassen werden, weil die einfach zu klein sind. Das sind Grundstücke, die sind teilweise nur 15 Meter breit, ja, oder 20 Meter breit. Davon gibt es noch ganz, ganz viele in Berlin, aber auch in anderen Städten. Und du hast schon richtig erkannt, da ist manchmal auch schon was drauf, ne? Zum Beispiel so ein Discounter, irgendwie so ein Supermarkt oder ein Parkplatz oder ein Kfz-Schrauber ist da mit drauf. Und die sind oftmals seit dem Zweiten Weltkrieg, wurden die nicht mehr groß geplant, bebaut, entwickelt. Die stehen einfach so rum. Und ja, ich denke mal, das hat auch seine Berechtigung. Ne? Man muss ja nicht alles immer zubauen. Aber jetzt in dieser Zeit brauchen wir einfach dringend bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Was aus meiner Sicht nicht hilft, ist, wenn wir jetzt anfangen, Bauland auszuweisen an den Stadträndern. Das ist ja das, was die Regierung macht. Ja? Die versucht jetzt, das Defizit an Wohnraum an den Stadträndern auszugleichen, indem sie Wiesen kaufen und daraus Bauland machen und dort jetzt Quartiere machen. Aber diese Quartiere sind, wenn ich das so sehe, reine Wohnquartiere, also reine Schlafstätten kann man auch sagen, wo kein Leben entsteht. Das ist so ein bisschen wie Gropiusstadt oder wie Neuperlach in München. Also man kennt es ja, Heidelberg, wie heißt es da? Jetzt habe ich den Namen vergessen. In Heidelberg gibt es so eine Gegend, wo wie so ein Banlieue in Paris, ne, wo so ganz viele Laoten leben. Ne, das sind ja meine Landsleute. Heimatsgrund oder sowas. Ich hab das jetzt vergessen. Aber die Leute, die das jetzt kennen aus Heidelberg, die wissen, was ich meine. Ja, also diese Schlafstädte, ja, das sind meistens so Hochhäuser, ne, wo dann drumherum ganz viel Grün ist. Und dann gibt es so einen zentralen Supermarkt, so einen Flachbau. Das ist so das Konzept von Marzahn und Hellersdorf. Und das sind ja alles gescheiterte Konzepte. Ja, also gibt es ganz viele Probleme in diesen Vierteln, weil du kein Gegenüber mehr hast. Das ist viel zu weit auseinander. Also eine Straße, ein Haus braucht aus meiner Sicht immer ein Gegenüber und das muss ein menschlicher Maßstab sein. Das heißt, wenn du aus dem Fenster guckst und auf die andere Seite guckst, dann musst du auch ein Haus sehen, wo auch ein Fenster ist. Und die Menschen, die sollten so weit weg sein, dass du dir nicht zugucken kannst beim Popeln, aber die sollten so nah dran sein, dass du das mitkriegst, wenn da drin jemand tot umfällt. Oder wenn jemand Hilfe ruft, das musst du hören können. Ne? Also so nah muss es schon noch sein. Und ja, in all diesen Banlieues, ne, in diesen Schlafstädten ist es nicht mehr so. Also wenn du da tot umfällst, kriegst keiner mit. Sido ja. Hat ja mal darüber einen Song gemacht.
Das ist ja auch eigentlich was man gelernt haben sollte. Ne? Das ist ja auch sehr, also er hat sich ja auch herausgestellt, dass diese Banlieue-Anordnung beziehungsweise dieses Bauen von Sozialwohnungen auch außerhalb um die Stadt rum gar nicht so positiv für die Stadt ist eigentlich gesamtgesellschaftlich. Nochmal, was sind denn Hindernisse, die euch begegnen jetzt gerade bei euren Projekten? Was ist schwierig? Ich will jetzt gar nicht nur negativ sein, sondern was sind Herausforderungen, die ihr meistern müsst? kann.
Also wo wir am meisten gezittert haben, ist die Frage nach der Finanzierung. Wir machen es ja ein bisschen ungewöhnlich, ne? Wir machen es ja nicht so wie die anderen. Also es gibt halt die normalen Wohnungsbaugesellschaften, die holen sich einen fetten Kredit von der Bank, ja, und dann bauen sie einfach oder kaufen und bauen.
Bei euch kann man investieren.
Und wir haben das auch zuerst überlegt, ob wir das so machen. Und dann würden wir halt für die nächsten 30 Jahre einfach jedes Jahr immer oder jeden Monat Geld abstottern, ne? Tilgung und Zinsen, Kapitaldienst nennt man das, an die Bank. Und dann dachten wir so, voll bescheuert eigentlich, dass wir die Banken jetzt da alle reicher machen. Was ist denn eigentlich, gibt es denn irgendwie Alternativen zu einer Bank? Also wer könnte denn noch uns Geld geben? Und dann haben wir herausgefunden durch den Sparkassenbericht, dass in Berlin, ja, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland ist es so, dass Menschen, also durchschnittlich in Berlin legt ein Berliner oder Berlinerin zwischen 200 und 240 Euro pro Monat zur Seite, habe ich heute in der Zeitung gelesen. Und das ist ja krass. Also wenn du das, ja, und die legen das teilweise nur auf ihr Girokonto oder auf ein Sparkonto und machen damit gar nicht groß was. Und wenn wir nur ein Drittel davon zur Verfügung hätten, könnten wir jedes Jahr alle Grundstücke doppelt kaufen. Also alle Grundstücke, die jetzt gerade jedes Jahr mehr gehandelt werden, könnten wir doppelt bezahlen, kaufen und entwickeln, wenn die Berlinerinnen und Berliner einfach selber sagen würden, so, Schluss jetzt. Wir machen das jetzt. Wir Berlinerinnen und Berliner, wir kümmern uns um die Wohnungskrise und wir kaufen jetzt einfach gemeinsam alle Grundstücke und entwickeln die. Und das ist das, was wir jetzt versuchen. Ja, wir versuchen die Menschen, die Berlinerinnen und Berliner, ganz normale Menschen sozusagen, die irgendwie 20, 30, 40, 50.000 Euro angespart haben durch einen Bausparvertrag oder geerbt haben, an die treten wir ran und sagen, hey, investier bitte nicht in deine Bank, investier in Berlin, in Berliner Immobilien. Und mach, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht. Und wenn du magst, vertrau uns dein Invest an und wir nehmen dein Geld und verwandeln es in bezahlbaren Wohnraum und du kannst profitieren an unserem Wachstum. Also wir machen ja Gewinn und an diesem Gewinn kannst du dich beteiligen. Das ist nicht so hoch, wie als wenn man jetzt irgendwie bei so einem Startup irgendwie investiert, so Risiko. Bis zu
3%, glaube ich, ne? Stimmt das?
Genau, irgendwas zwischen 2 und 3%. Ne? Also ist das, was wir anbieten können.
Besser als auf dem Girokonto.
Auf jeden Fall besser als Girokonto wegen der Inflation. Ne? Also irgendwas um die 1,9% Inflation müssen wir jetzt erwarten in diesem Jahr, sagen die Prognosen. Und dein Geld verbrennt nicht, ne? Also es verschwindet nicht und du hast es gut angelegt und dann verdienst du auch sogar noch ein bisschen was daran. Also das ist die Story, die wir den Leuten sagen, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und dadurch, dass wir Immobilien kaufen, ne, also gibt's auch immer einen Gegenwert. Das heißt, dass das Geld jetzt einfach so verpufft oder verschwindet, ist relativ gering, weil das Geld benutzen wir ja nur, um Immobilien zu kaufen oder um Beton zu kaufen, um damit Häuser zu bauen oder Holz. Also es gibt gar keine Möglichkeit, dass das Geld irgendwie verschwindet. Wir haben auch nicht so einen großen Personalapparat jetzt wie andere Wohnungsbauunternehmen. Bei uns gibt es nur 3 Angestellte. Ein Geschäftsführer, das ist der Lukas, dann ein Leiter Unternehmensstrategie, das bin ich, und noch eine studentische Architektin. Wir sind die einzigen 3 Festangestellten und die anderen, die werden über Projektgesellschaften finanziert. Also jedes Bauvorhaben, jedes Grundstück, was wir kaufen und entwickeln, ist eine Projekt GmbH.
Wie jetzt hat der Grundstückkauf, soweit ich das weiß, noch nicht begonnen, sondern ist für die nächsten Jahre geplant. Wie blickst du darauf und wie geht ihr mit dem Thema Baukosten um?
Ja, also die Investoren sind übrigens nicht das Problem, ne? Also wir dürfen ja nur laut Finanzaufsicht, dürfen wir bei einem Private Fundraise, so ist der korrekte Begriff für das, was wir tun, Private Fundraise, kann man bei uns Wertpapiere zeichnen und wir dürfen 149 Investoren beteiligen an unserem Unternehmen. Und wir haben jetzt schon über 240 Interessenten, ja, für die erste GmbH. Das heißt, jeden weiteren Interessenten, den verweisen wir dann auf die nächste GmbH, die wir jetzt gründen werden. Also für das nächste Bauvorhaben sozusagen. Also die Investoren sind nicht das Problem. Es gibt genügend Leute, die da mitmachen wollen. Die Herausforderungen, die wir haben, sind richtig gute Grundstücke zu finden. Mhm. Also wir haben jetzt so 10 auf dem Tisch, ne? Also wir arbeiten ja mit Maklern zusammen und mit Immobilienprofis und haben jetzt so 10, die wir prüfen und es kommen so, jede Woche kommt immer so eins dazu. das prüfen wir dann auch, aber die sind alle nicht so, ich sag mal, die sind noch nicht so das Gelbe vom Ei, also um es mal unvegan auszudrücken. Die sind tick noch ein bisschen zu weit weg vom Zentrum und ja, die sind, also schauen wir mal. Also eins von den 10 wird es werden, mit dem wir jetzt in diesem Jahr starten, ne? Und dann kaufen wir das nächste, sobald das Geld zusammen ist. Aber die Eigentümer zu überzeugen, dass sie uns ihr Grundstück verkaufen und nicht einfach brachliegen lassen, das ist noch so eine Schwierigkeit, ja, wo wir Hilfe brauchen. Deswegen sind wir auch so viel unterwegs in Social Media und so weiter, weil wir denken, dass das wahrscheinlich nur über private Kontakte läuft, ne? Also dass irgendjemand sagt, hier, mein Sache. Onkel, mhm. ja, der kennt, dem gehört ein Grundstück, oder meine Schwester, die ist irgendwie verheiratet mit so einem Typen und dem gehört irgendwie ein bestimmtes Grundstück. Also dass man so über diese persönliche Schiene, ne, den Draht aufnimmt, das ist irgendwie so die Chance, die wir sehen.
Mhm. Jetzt hast du kurz die Eigentümerseite angesprochen. Letzte Frage dazu. Jetzt sind die anderen Leute die Menschen, die das dann auch bewohnen. Ich musste jetzt gerade denken an die Kubushäuser in Rotterdam oder auch an vielleicht außergewöhnliche Wohnformen, wo Leute oft, wenn sie dann in Rotterdam sind, dann sind da ewig lange Schlangen, um da einmal reinzugehen. Und auch andere architektonische Vorhaben findet man dann spannend, wenn man sie sich kurz angucken kann und ist total begeistert. Aber wenn man dann gefragt wird, kannst du dir das vorstellen zu wohnen, dann ist vielleicht bei vielen auch das Gefühl, ach, eigentlich habe ich schon gern meinen Platz und ja, wäre jetzt nichts für mich, aber sieht ganz schön aus so. Was braucht es denn, damit vielleicht Leute aufgeschlossener werden, oder vielleicht sind es ja auch schon einige? Braucht es da die pure Präsenz im Stadtbild, oder was fehlt vielleicht, oder was braucht es, damit dafür, für die Art von Gemeinwohlbauen, sage ich jetzt mal, für Leute interessant ist und es nicht nur diesen Effekt von, oh, krass oder cool oder so, wusste ich gar nicht, dass das möglich ist, aber für mich nicht.
Ja, manche Grundrisse von uns, die muten so ein bisschen exotisch an, ne? Also man kommt da über eine Leiter hoch, oberhalb des Badezimmers ist dann der Schlafbereich und hat sogar ein eigenes Fenster und das wirkt alles so ein bisschen wie so ein bisschen, ja, so ein Abenteuerspielplatz, ne? Also wie so ein Baumhaus eigentlich. Also sehr, sehr gemütlich, aber ungewöhnlich, ja, so ein bisschen verspielt. Also so sind einige Grundrisse bei uns, aber wir haben daraus gelernt. Wir haben übrigens im selben Haus dann auch wirklich ganz klassische, also wirklich ganz klassische Dreizimmer-, Vierzimmer- und Fünfzimmer-Wohnungen, auch ganz klassische WGs, also wo jeder wirklich sein Zimmer hat und dann teilt man sich ein Bad und eine Küche, eine WG-Küche, sowas haben wir auch. Also wir haben so diese innovativen Dinger, ne, wo dann so 4 WG-Mitglieder ganz kleine Tiny House sozusagen haben mit eigener Küche, eigenem Bad und dann noch Gemeinschaftsküche in der Mitte, der Etage, sowas gibt es, das ist eher innovativ, wir nennen es Co-Being Space in der Mitte, also dass sozusagen jeder einfach koexistieren kann, so wie sie oder er ist, ohne dass man sich jetzt groß irgendwie annähern muss, sondern dass jeder einfach so richtig ist, so wie sie oder er ist, das nennen wir Co-Being Konzept. Aber wir haben auch, wie gesagt, diese ganz klassischen Dreizimmer-, Vierzimmer-Wohnungen für Familien, also so ganz normal, einfach Vater, Mutter, Kind, nochmal Kind und Baby und Hund, also so ganz konservativ, cis-mäßig so. Das haben wir auch. Also und diese innovativen Grundrisse, ne, da braucht es schon, wie du richtig sagst, so eine ganz bestimmte Überzeugung. Und diese Überzeugung, die sieht so aus. Also es gibt, ich sag mal, es gibt Drinnies und Drowsies. Ja, also Drinnies, das sind Menschen, die halt einfach ihr Glück drinnen finden. Die wollen gar nicht raus. Die wollen auch gar nicht groß irgendwie draußen in der Sauna sein oder so. Die wollen alles selber haben. Eine eigene Sauna, ein eigenes Fitnessstudio, eigene Bücher. Die wollen auch kein Auto teilen, sondern ein eigenes Auto haben. Das sind so Drinnies. Und dann gibt es Drowsies. Drowsies, die finden ihr Glück draußen. Die gehen auch lieber spazieren, als sich jetzt irgendwo im Café zu treffen, und gehen gerne wandern und zelten und reisen viel und probieren Sachen aus. Das sind Drowsies. Und wir würden uns jetzt nicht anmaßen und sagen, alle müssen jetzt Drowsies werden oder Drinnies oder so, sondern jeder kann wirklich sein, wie er will. Aber wer wirklich in diesen innovativen Grundrissen glücklich werden kann, ja, wo die Zimmer teilweise wirklich super klein sind, die sind gerade mal so 10 Quadratmeter groß, mit inklusive Bad und Küche. Also wer so leben kann und will, der hat nicht viel Zeug. Der ist wahrscheinlich viel unterwegs und ist wahrscheinlich auch gar nicht viel in Berlin. Das sind Drowsies. Und wenn man die Drowsies fragt, was denn so Spaß macht am Drowsy-Sein, dann sagen die, das Glück ist niemals zu Hause. Das Glück ist in der Welt. Und wenn du dem eine Chance gibst, dieser Überzeugung, dann wirst du ganz viel Glück finden draußen. Ja, aber das muss jeder Mensch für sich selber ausprobieren und mal gucken, ob da was dran ist, dass vielleicht das Glück, ja, die große Liebe zum Beispiel, vielleicht ist sie da draußen, vielleicht ist sie nicht bei dir zu Hause in deinem Handy, sondern da draußen. Ja, vielleicht liegt sie in der Begegnung mit Menschen, die du normalerweise nicht triffst oder an Orten, wo du normalerweise nicht bist oder in Restaurants, wo du normalerweise nicht speist. Also das ist halt das Drowsy-Sein. Und ich würde gerne begeistern, die Menschen begeistern, noch mehr zu wagen, ein Drowsy zu werden. Weil wenn jeder Mensch noch mehr Drowsy werden würde, dann müssten die Wohnungen nicht mehr so groß sein.
Sagt Van Bole-Menzel, Architekt der Tiny Foundation Berlin. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Jetzt habe ich eben gerade noch zu den Baukosten gefragt. Da hattest du noch nichts zu gesagt. Macht dir das auch Sorgen?
Naja, die Baukosten, da gibt es große Kämpfe und Diskussionen bei uns auch im Team. Ja. Es gibt so drei, also ein Professor von der HTW, der sagt, die Baukosten, die sind viel zu niedrig angesetzt bei euch. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, ich habe 30 Jahre lang in der Wohnungswirtschaft gearbeitet und die Verbrecher in dem ganzen, in der ganzen Branche sind die Hersteller. Ihr müsst die unbedingt knebeln mit Verträgen und die Baukosten runter handeln und so weiter. Ne? Das ist die andere Position. Und zwischen denen sind wir halt, ne, und versuchen halt alles, was geht. Aber was wir natürlich auch nicht machen werden, ist den Handwerker, ja, mit seinem kleinen Betrieb, den so zu knechten mit Verträgen, dass der eigentlich nur noch Konkurs anmelden muss. Weil das ist ja auch eine sehr beliebte Strategie in der Baubranche, ne, dass du die über Wettbewerbe und über Leistungsverzeichnisse und so weiter erstmal anlockst, ja, und dann so die Verträge und die Baukosten so runterdrückst, dass die eigentlich nur noch Konkurs gehen können. Also so viele Baufirmen sind ja deswegen Konkurs gegangen, weil sie einfach nicht richtig gerechnet haben oder irgendwie ist ein Unglück passiert und schon sind sie aus dem Gleichgewicht gekommen und müssen Insolvenz anmelden. Das wollen wir auch nicht machen. Wir sind gemeinwohlorientiert. Also uns ist es, wir haben ein großes Interesse, dass es allen Menschen gut geht, auch den Herstellern von Beton. Denen muss es auch gut gehen.
Dafür drücken wir alle Daumen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute mit uns darüber gesprochen hast, was eure Vision, deine Vision vom Wohnen ist. Zum Schluss darfst du, wenn du möchtest, eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Gibt es da was, was du gerade empfehlen kannst? Es kann ein Album sein, es kann ein Song sein und ein Buch, das dich geprägt hat oder das du gerade liest, das du spannend findest.
Ja, ich lese gerade das Buch von Daniel Fuhrhopf, den ich immer wieder begegne. Verbietet das Bauen, hat er geschrieben, schon ein bisschen älter. Ich komme auch in seinen Büchern vor, der hat noch andere geschrieben. Das würde ich gerne empfehlen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen. Ne? Also wir wollen ja neu bauen. Das ist genau das, was er sagt. Das sollte man auf gar keinen Fall machen.
Ja, aber trotzdem absolut. Ist es... Das wäre nochmal eine spannende Diskussion. Ja.
Lektüre ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Da steckt viel drin. Und als Song empfehle ich Fettes Brot mit IKEA.
Okay, das ist ein sehr schönes Song. Ich glaube, hast du in dem Deutschlandfunk auch empfohlen, oder? Genau. Als du dazu Gast warst. Ganz herzlichen Dank. Zu Gast war heute Van Bole-Menzel, Architekt der Tiny Foundation Berlin. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Tschüss.